Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Einen schönen guten Morgen zusammen. Willkommen zu einer neuen Lesart und zu einem wahren Mammutwerk. Über 800 Seiten stark, verfasst von einem der angesehensten Historiker und Publizisten hierzulande, von Karl Schlögl. Er hat längst einen großen Namen als Russland-Experte, jetzt aber hat er die USA in den Blick genommen. In American Matrix, Besichtigung einer Epoche. So heißt sein Buch, ist eine unglaublich spannende Lektüre. Ich habe noch nie so viel neues Amerikanisches gelernt. Wie hier spektakulär. Und Karl Schlögl wird uns von dieser Reise erzählen. Er ist unser Gast. Und nun zu einem Buch nebst Hörbuch, das wohl sehnsüchtig erwartet wird von einer riesengroßen Fangemeinde, die Mark-Uwe Kling mittlerweile hat. Seit seinen Känguru-Chroniken ist er ein Megastar im Buch, auf der Lesebühne, und das Känguru ist ja sogar in die Kinos eingezogen. Für sein neuestes Buch, das heute auf den Tag erscheint, hat sich der Autor die Unterstützung seiner beiden Töchter Johanna und Luise gesichert. Auch sie sind nun Figuren geworden in Der Spurenfinder. So heißt das ziemlich umfangreiche Werk. Elmar Krämer hat es gelesen und sich auch gleich das Hörbuch samt Interview mit Mark-Uwe Kling angehört.
Es gibt ja fast alles. Fast alles wurde schon geschrieben, und deswegen war so ein bisschen die Idee, wie könnte man etwas kombinieren, damit etwas Neues entsteht. Und dann sind wir auf die Fantasy-Krimi-Komödie gekommen.
Eigentlich sollte es nur eine Kurzgeschichte werden, erzählt Mark-Uwe Kling. Doch dafür war zu viel Stoff da. Der Spurenfinder ist 336 Seiten dick und als Hörbuch über 7 Stunden lang geworden.
Wer sicher gehen möchte, dass in seinem Leben garantiert nichts Aufregendes mehr passiert, dem empfehle ich, nach Friedhofen zu ziehen.
Der vermeintlich langweiligste Ort der Welt ist es, den der alleinerziehende Vater Elos von Bergen für sich und seine 2 Kinder Ada und Naru ausgesucht hat. Er war einst der berühmteste Spurensucher des Königreichs.
Spurenfinder. Spuren suchen kann ja jeder. Auf das Finden kommt es an.
Doch Elos von Bergen hat seinen Job an den Nagel gehängt, nachdem seine Kinder bei der Aufklärung eines früheren Falls fast ums Leben gekommen wären. Doch das betuliche Friedhofen wird schon bald zum Schauplatz düsterer Machenschaften.
Ein Toter am Waldrand.
Die Kinder horchten auf.
Blut, überall Blut.
Ich verstehe, dass Sie zu mir gekommen sind, doch ich bin überhaupt nicht zuständig.
Aber Sie sind doch Spurensucher.
Spurenfinder, korrigierte ihn Elos ganz ohne nachzudenken. Jedoch bin ich außer Dienst, bitte wenden Sie sich an den Dorfvorsteher.
Aber der Tote ist der Dorfvorsteher.
Mark-Uwe Kling, der auch dieses Hörbuch selbst eingesprochen hat, gelingt es schnell, eine Welt voller Magie und Mysterien vor das geistige Auge des Auditoriums zu zeichnen. Dabei springt er überzeugend in die unterschiedlichen Rollen und hat hörbar Spaß daran, den einfachen Dorfbewohner, die nörgelnden Teenager oder den alles ganz genau wissenden Spurensucher,
Spurenfinder,
zu sprechen.
Wissen Sie, wer ich bin?
Donnerte der Spurenfinder und betonte jedes Wort.
Das Hörbuch kommt ohne Soundeffekte aus und ohne Musik. Es ist nur der Autor und seine Stimme, die es trägt.
Finster blickte er seinem Gegenüber ins Gesicht.
Elos von Bergen gelingt es natürlich nicht, seine Kinder von dem Schlechten der Welt fernzuhalten. Schlimmer noch, Schwester und Bruder begeben sich heimlich auf die Suche nach dem Mörder.
Sehr vertrauenerweckend, sagte Naru. Ich will nichts hören. Nix? Du darfst atmen.
Die Dialoge unter den Kindern, die Reaktionen der Kinder auf die Bevormundung durch die Erwachsenen, die kindlich naive Direktheit, all das trägt enorm zur komischen Seite der Geschichte bei und stimmt auch immer wieder den Vater milde.
Leider, sagte er, freue ich mich dermaßen, dass euch Dummköpfen nichts passiert ist, dass ich gar nicht angemessen verärgert sein kann.
Gut, lasst dieses Gefühl nicht los, sagte Naru. Halte daran fest. Ada umarmte ihren Vater.
»Es tut mir leid«, schluchzte sie, »es tut mir so leid.«
»Ist ja gut, Kindchen«, sagte Elos.
»Wir tun es auch nie wieder«, versprach Ada. »Du machst es nicht besser, wenn du jetzt auch noch anfängst zu lügen.«
»Wir tun es aber bestimmt eine gewisse Zeit lang nicht wieder«, sagte Naru. Elos seufzte.
Offenbar hatte Mark-Uwe Kling einen Heidenspaß beim Schreiben. Der Spurenfinder sprudelt nur so von Ideen und überraschenden Wendungen. Das liegt vor allem auch an seinen Töchtern, glaubt der Bestseller-Autor.
Weil wir uns, glaube ich, sehr gut in die jeweiligen Figuren reinversetzen konnten
das macht die Dialoge so lebendig, weil die Kinder einfach Antworten reingeworfen haben, auf die ich selber nicht gekommen wäre, aber die total schlüssig sind aus einer Gedankenwelt eines Kindes.
Zusammen ist es Vater und Töchtern Kling gelungen, eine spannend humorvolle Fantasy-Welt zu schaffen, die auf jeden Fall Potenzial für Fortsetzungen hat.
Der Spurenfinder, das neue Buch von Marc-Uwe Kling, erschien bei Ullstein mit 336 Seiten für rund 20 Euro. Und die akustische Fassung, die gibt es bei Hörbuch Hamburg mehr als 7 Stunden lang, wie gehört, für 14,85 Euro. Karl Schlögl ist Jahrgang 1948 einer der höchst dekorierten deutschen Historiker bis hin zum großen Bundesverdienstkreuz. Sein Renommee hat er sich erschrieben durch eine Vielzahl von Büchern und Schriften, die so wissenschaftlich fundiert wie ungemein lesbar sind. Er war lange freier Autor, dann Professor für osteuropäische Geschichte an der Viadrina-Universität. Vor 5 Jahren bekam Karl Schlögl den Preis der Leipziger Buchmesse für das Buch »Das sowjetische Jahrhundert«. Der Osten ist eigentlich sein Raum, aber wie sehr er auch mit dem Westen, speziell den USA, vertraut ist, das zeigt Karl Schlögl jetzt massiv auf über 800 Seiten in American Matrix, Besichtigung einer Epoche. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Herr Schlögl.
Guten Tag.
Im Jahr 2019 sind Sie in Los Angeles, blicken aus einem Fenster des Getty Centers, des berühmten Museums, auf den San Diego Freeway, 10 Spuren mit einem nie abreißenden Strom an Fahrzeugen. Hier sei Ihnen die Idee zu diesem Buch gekommen. Was haben Sie da gesehen als Historiker? Es sind ja erstmal nur Autos.
Autos, aber eine ungeheure Zusammenballung von Kraft. Man blickt ja auf den Freeway, man blickt auf den International Airport, man blickt auf den Ozean, auf eine mediterrane Umgebung. Es ist ungemein eindrucksvoll. Das war der Punkt, um eine Entscheidung zu treffen. Das Buch selbst hat ja eine lange Anlaufzeit, also von einem ersten Amerika-Besuch vor einem halben Jahrhundert, 1970 zum ersten Mal und dann immer wieder da gewesen. Der Eindruck in Los Angeles war einfach, ich sollte es mir zutrauen, dieses Land zu beschreiben.
Sie haben vor genau 20 Jahren ein Buch veröffentlicht unter dem Titel »Im Raume lesen wir die Zeit«. Und das ist auch Ihr leitender Gedanke nun bei der American Matrix. Ein toller Begriff natürlich erstmal, aber es geht um Räume. Was verstehen Sie genau darunter unter American Matrix?
American Matrix ist eigentlich keine Anspielung auf den Film, den eine junge Generation gesehen hat. Ich hatte den auch gesehen. Sondern Matrix ist für mich eigentlich eine Form, sozusagen eine ikonische, prägende Form oder ein Muster. Und für mich ist es verkörpert eigentlich in der Idee von Jefferson, diesen riesigen Raum des nordamerikanischen Kontinents zu gliedern, geometrisch zu planen, politische Einheiten zu schaffen und einen Raum zu konstruieren. Eigentlich ein ungeheures Unterfangen, das dem Geist der Aufklärung entspringt. Und man muss natürlich sagen, das war nicht ein leerer Raum, sondern das war der Raum der Native Americans. Und die Kehrseite dieses großen Plans, des Jeffersons Plans, einen Raum zu konstruieren, war natürlich die Tilgung der Kulturen, der eingeborenen Stämme. Also das ist die dunkle Seite.
Darüber schreiben Sie auch ein beeindruckendes Kapitel. Lassen Sie uns noch ein wenig zurückstellen und erst so über die Anlage des Buches sprechen. Es ist eine immense Fülle von räumlichen Aspekten und Gegebenheiten, die Sie entfalten. Also die Nationalparks, die Industriezentren, spektakuläre Bauten wie den Hoover Dam, der Las Vegas überhaupt erst entstehen ließ. Ich kannte davon, eigentlich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, kein Bild, wollte sofort dahin fahren nach Ihrem Buch. Dann das Highway-System der Interstates, die Motels, die Kleinstädte, aber auch die Supermärkte und die Shopping-Malls. Gehen wir mal in eine rein. Die Mall of America, die Sie beschreiben in Minnesota mit 13.000 Parkplätzen draußen. Was sehen Sie in diesen Räumen?
Den Versuch, einen Raum zu gliedern, nicht nur oberflächlich zu verwalten, sondern ihn zu durchdringen, beherrschbar zu machen, einen Lebensraum zu schaffen oder den Raum, in dem eine spezifische Zivilisation, ein Way of Life entstand, der eine außerordentliche Strahlkraft und Anziehungskraft entwickelt hat. Am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es ja einen Bestseller, The Americanization of the World. So etwas hat dann auch stattgefunden. Ich meine, ich habe dann nicht die Amerikanisierung der Welt beschrieben, sondern ich habe mich auf darauf beschränkt, herauszufinden, wie tickte eigentlich dieses Amerika in diesem Augenblick der Kraftentfaltung des 20. Jahrhunderts. Das hat mich interessiert und, wenn Sie wollen, einer eigenen Faszination, die ich immer gehabt habe, der nachzugehen und sie durch historische Studien zu begründen.
Und überall hin kommt man mit den Greyhound-Bussen, auch schon ein Mythos und eine faszinierende Geschichte. Sie sind selbst damit gefahren, ne?
Ja, ich bin selbst damit gefahren und der Witz ist einfach der, dass man immer sich schon auf den Spuren anderer bewegt. Es gibt ja auch Kapitel über Tocqueville und die sowjetischen Schriftsteller Ilfan Petrov. Die Besonderheit, das möchte ich vielleicht sagen, es ist keine chronologisch erzählte Geschichte, ja, sondern Raum. Und die Frage ist, was ist eigentlich das Kompositionsprinzip oder das Konstruktionsprinzip, wenn man sozusagen in die Fläche geht, wenn man in die Horizontale geht und wenn man nicht dem Zeitpfeil folgt.
Aber es hat auch den Vorteil, dass man in diesem Buch hin und her springen kann. Ich habe also das gewaltige Kapitelverzeichnis durchgeblättert und habe mir dann erstmal zwei, drei Sachen rausgepickt. Die Greyhound-Busse, das möchte ich lesen. Und dann erst von vorne angefangen. Aber es gibt noch ein weiteres interessantes Moment bei diesem Buch, Herr Schlögl, nämlich gerade bei diesen Betrachtungen über die Bauten, die Architektur und die öffentliche Infrastruktur, ziehen Sie immer auch Parallelen zu Ihren russischen Erfahrungen, also aus der Sowjetzeit. Und es ist verblüffend zu lesen, wie eng hier die Verbindungen sind, dass sowjetische Ingenieure und Architekten seit den 1920er Jahren immer im Kontakt zu ihren amerikanischen Kollegen waren. Das waren politisch erlaubte Beziehungen. Hat sie das von vornherein im Blick, diese Parallelität?
Nein, ich hatte sie nicht von vornherein im Blick, sondern es hängt damit zusammen, ich war ja in den 60er Jahren bereits in der Sowjetunion und parallel, ich war immer in der Sowjetunion und in Amerika unterwegs und ich wollte ja nicht ein tausendstes Amerika-Buch schreiben, die gibt es ja, großartige Bücher, sondern wenn es etwas Besonderes gibt, dann ist es der Blick von der Seite, sozusagen auf der Folie der russisch-sowjetischen Erfahrung, Amerika zu sehen. Und da gibt es ja unglaublich viele Parallelerfahrungen, also die Erfahrung der Weite, die Erfahrung Go East, Go West, Sibirien und natürlich die Erfahrung des 20. Jahrhunderts. Es war so, dass Amerika und die Sowjetunion, sie nahmen aneinander Maß. Ja, es war nicht das alte Europa. Ja, Europa war untergegangen im Ersten Weltkrieg, sondern die Zukunft sollte diesen Großräumen gehören, wie Tocqueville das schon angedeutet hatte. Und die Verbindungen, die es gegeben hat, sind verloren gegangen, vergessen und verdrängt worden in der Zeit der Spaltung des Kalten Krieges. Und wenn man dann an diese verschiedenen Projekte herangeht, überall finden sich diese Kontakte. Und für mich war das selber eine große Überraschung, darauf zu stoßen. Also ich wusste nicht, dass parallel zu dem Buch von Tocqueville das berühmte Russlandbuch von Küstin erschienen ist. Oder ich wusste nicht, dass die Ingenieure, die Hoover gebaut haben, dass die gleichzeitig bei Dnipro-Ges unterwegs gewesen sind, um den Wolkenkratzerbau. Also ich habe ein Kapitel über Rockefeller Center, wo ein sowjetischer Architekt, den man eigentlich gar nicht mehr kannte, auch in der Sowjetunion nicht, weil er eine Zeit lang im Lager verschwunden ist, Vyacheslav Oltarzhevsky, er hat dann verantwortlich für die Hochhäuser, also die berühmten sieben Schwestern in Moskau gearbeitet. Die Entdeckung dieser Querverbindungen, das war eigentlich etwas, was mich immer vorangetrieben hat. Es ist nochmal ein etwas anderer Blick auf Amerika als der Blick der Amerikanisten.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, die Lesart. Wir sind im Gespräch mit Karl Schlögl über sein neues Buch American Matrix, Besichtigung einer Epoche. Wissen Sie, Herr Schlögl, als ich das erste Mal in die USA gereist bin, da war ich überwältigt von diesen schier grenzenlosen Räumen und habe eigentlich immer nur bewundernd gestaunt. Und dieses Gefühl durchströmt meinem Empfinden nach auch Ihr Buch für das, was Amerika ja auf die Beine gestellt hat. Aber Sie vergessen dabei keineswegs, worauf alles historisch gründet. Sie schreiben darüber ausführlich und sagen klar, auf einem Völkermord an den Ureinwohnern, an den Native Americans, den Red Indians, der indigenen Bevölkerung. Wie steht das in der American Matrix, im Frame of Mind des Landes?
Das Kapitel heißt ja das Unsichtbarwerden oder die Abwesenheit. Das Museum für die Native Americans ist ja erst vor 10 Jahren eingeweiht worden auf der Mall in Washington. Aber das ist für mich eigentlich der Hinweis darauf, dass dieses Land sich seiner Geschichte, auch dieser Gewaltgeschichte, die die Kehrseite der amerikanischen Verfassung, also der Freiheitsdeklaration ist, dass diese Geschichte zur Sprache gekommen ist. Und das ist auch einer der Gründe der Zuversicht, wenn ein Land sich dieser Vergangenheit stellt. Und ich meine, die Entdeckung und Forschung zu den genozidalen Praktiken, also der Landnahme, das ist eine Sache der letzten Jahrzehnte. Das hat es nicht am Anfang gegeben. Also die großen Studien über Völkermord in der Zeit des Gold Rush in Kalifornien, das ist eine Sache der letzten 10, 20 Jahre. Ich glaube, es bekommt eine neue Aktualität, weil die Reservationen zum Teil ja auch Gebiete sind der seltenen Erden, also wo neue Ansprüche der großen Companies gemacht werden.
Kommen wir zurück zu dem schönen Gewinn, den Sie aus der großen belletristischen Literatur als Quelle beziehen und als Referenz nutzen. Romane von Don DeLillo etwa und Philip Roth. Ich musste beim Lesen zwischendurch an Joseph Heller's Catch 22 denken, an die Szene, wo ein alter Mann gegen einen Jungen sagt, Alexanders Reich ist untergegangen, das römische Imperium ist untergegangen. Glaubst du denn, Amerikas Weltherrschaft besteht ewig? Sie, Herr Schlögl, entfalten die ganze positive Kraft dieses Landes und seiner Menschen, auch den ungebrochenen, optimistischen Spirit, der uns Europäer ja oft betört und manchmal auch uns ein wenig albern vorkommt. Welche Zukunft sehen Sie denn für dieses Weltreich?
Auch für Amerika hat eine andere Zeit begonnen. Diese Konstellation, wie sie über ein Jahrhundert oder jedenfalls nach 45 gegolten hat, diese Konstellation hat sich aufgelöst. Es gibt, wie alle wissen, mehrere Player nun in diesem globalen Spiel. Und Amerika muss sich auch neu aufstellen. Das ist vollständig klar. Dass diese Supermacht ins Stolpern geraten ist, ungeheure, verhängnisvolle Entscheidungen getroffen hat, also insbesondere Krieg in Irak und Afghanistan. Ja, Amerika muss sich neu aufstellen. Nur bin ich anders als wahrscheinlich viele der Auffassung, dass es ein sehr starkes Land ist und es besteht nicht nur aus Trump. Und ich möchte nur sagen, mich hat ungeheuer beeindruckt die Hearings in der Zeit des Impeachment, eine Stunde der Wahrheit und der Tapferkeit der Behauptung der Institution oder auch jetzt die Intaktheit eigentlich der demokratischen Institution, der Justiz. Und das wird sehr, sehr dramatisch werden und es gibt extreme Einschätzungen, vom Bürgerkrieg. Es ist ganz offen, wir sind ja keine Propheten, wir wissen nicht, wie es ausgehen wird. Es ist sehr ernst. Aber ich denke, dass diese Kräfte, die Basiskräfte, von denen Tocqueville auch gesprochen hat, dass sie doch sehr stark sind. Und ein Punkt für mich, darüber habe ich nicht geschrieben, ist immer, wenn ein Tornado oder Hurrikan über den Kontinent hinwegrast, frage ich mich immer, wie kommt es, dass diese Leute, nachdem alles in Schutt und Asche liegt und sie ganz von vorne anfangen müssen, dass sie trotzdem immer wieder von vorne anfangen können. Das ist für mich ein Wunder.
Schließen wir mit Literatur, Herr Schlögl. Ein herrliches Kapitel schreiben Sie über The Great American Novel, den Baseball-Roman von Philip Roth, erst spät ins Deutsche übersetzt, wohl auch, weil kein Mensch bei uns dieses Spiel versteht. Sie schon?
Ich muss sagen, ich hatte große Schwierigkeiten. Ich habe hier in Berlin die Baseball-Liga besucht. Ich habe 2 Besuche mit einem Coach absolviert, um mir die Regeln erklären zu lassen. Ich habe den Zauber immer noch nicht ganz verstanden. Aber ich weiß, dass es ein Ort ist, an dem sozusagen sich immer wieder aufs Neue, jedes Wochenende, sich sozusagen die amerikanische Gesellschaft aufstellt und ja, zusammenkommt. Und dieses Spiel geht weiter.
American Matrix, Besichtigung einer Epoche, das Buch von Karl Schlögl, ist jetzt im Hansa Verlag erschienen mit 832 Seiten für 45 Euro. Danke für dieses gewaltige Werk und danke Ihnen, Herr Schlögl, für Ihren Besuch bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Scholl.
Zur großen Aufregung der letzten Tage um die Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo. Eine vor 8 Jahren getätigte Unterschrift zu einer Petition des BDS, der Boykottkampagne gegen Israel, hat zu einem Aufruhr in allen Medien geführt, dem jetzt ziemlich Wind aus den Segeln genommen wurde durch die Autorin selbst, die sich gestern in einem Brief gemeldet hat. Hören Sie einen Kommentar von Stefanie von Oppen aus unserer Lesart-Redaktion. Zunächst erklärt sie uns den Fall.
Und schon wieder steht in der Kunstszene der Verdacht einer Nähe zum BDS im Raum und damit der Vorwurf des Antisemitismus. Diesmal trifft es die deutsch-britische Autorin Sharon Dodua Otoo. Am Montag wurde ihr der Peter-Weiß-Preis der Stadt Bochum zugesprochen. Daraufhin gibt es einen ja reißerischen Artikel auf dem Blog Ruhrbarone. Er erhebt den Vorwurf, Dodua Otoo habe Sympathien mit eben diesem BDS. Sie habe auf der Seite Artists for Palestine UK einen Aufruf zum Boykott unterschrieben. Der Stadtrat von Bochum beeilt sich daraufhin, eine Stellungnahme zu verfassen, in der versichert wird, dass man in den Texten von Otoo keinerlei Hinweise auf Antisemitismus gefunden hätte. Man wolle nun aber doch prüfen, ob die erhobenen Vorwürfe zutreffen. Wenn ja, wolle man sich dafür einsetzen, dass der Preis, der ausgerechnet nach einem jüdischen Autor benannt ist, nicht an Otoo vergeben wird. Diese Informationen laufen über die Agenturen, überall wird berichtet. Die FAZ titelt sogar Bochum stoppt Vergabe des Peter-Weiß-Preises. So weit war es ja noch gar nicht. Und all das, ohne die Autorin selbst dazu gehört zu haben. Die weilt gerade in Australien. Mittwochnachmittag erreicht den Stadtrat von Bochum schließlich ein Brief der Autorin. Darin drückt sie all ihre Empathie für die Opfer des Hamas-Massakers aus. Zitat: Ich bedauere zutiefst, dass es uns, die nicht persönlich betroffen sind, nicht gelungen ist, unser Beileid und unsere Solidarität sichtbarer und hörbarer zu machen, dass viele jüdische Menschen auch hier in Deutschland sich alleingelassen fühlen müssen. Es ist eigentlich eine Zeit fürs Innehalten, fürs Zuhören, für Empathie. Darum sollte es gehen. Zitat Ende. Den Boykottaufruf habe sie vor 8 Jahren unterschrieben und das bedauere sie jetzt sehr. Ihr sei es darum gegangen, schreibt sie, Zitat, mich als Individuum solidarisch mit dem gewaltlosen Widerstand Kulturschaffender in Palästina positionieren zu wollen. Diejenigen, die meine künstlerische, kuratorische und aktivistische Arbeit kennen, wissen, dass es mir vor allem darum geht, Worte zu finden, das Gespräch zu suchen, im Dialog zu bleiben. Daher distanziere sie sich heute von der damaligen Petition und bemühe sich mit anwaltlicher Unterstützung, ihren Namen von der Liste zu entfernen. Schließlich erklärt sie, dass sie den Preis der Stadt Bochum nicht annehmen möchte und schlägt vor, das Preisgeld von 15.000 Euro einer gemeinnützigen Organisation zu stiften. Das sind kluge, glaubwürdige Worte, die unsere Anerkennung verdienen. Sie zeigen auch, dass gerade wir als Medien eine Sorgfaltspflicht haben und vielleicht lieber einmal innehalten, bevor wir eine Nachricht verbreiten, die schwerste Vorwürfe erhebt. Dodua Otoo hat den Aufruf zum Boykott vor 8 Jahren unterschrieben. Wenn sie sich jetzt nach allem, was seitdem vorgefallen ist, aus tiefstem Herzen distanziert, dann ist das glaubwürdig. Erst kürzlich wurde eine Ausstellung der jüdisch-südafrikanischen Künstlerin Candice Braids in Saarbrücken abgesagt, weil sie in Bezug auf den Umgang der rechten israelischen Regierung mit den Palästinensern das Wort Apartheid in den Mund genommen hatte. Wenn sogar Juden und Jüdinnen wegen ihrer Kritik an der israelischen Regierung Antisemitismus vorgeworfen wird, dann wird es endgültig absurd. Der Fall erinnert auch an die Debatte um Adania Shibli. Die palästinensische Autorin sollte für ihren Roman Eine Nebensache den Liberaturpreis bekommen, ein Preis für Autoren des globalen Südens. Der Roman war viel gelobt worden, bis der Autorin kurz nach dem 7. Oktober in einem Artikel in der Taz Antisemitismus und BDS-Vorwürfe gemacht wurden. Der Artikel sorgte für große Aufregung, was dazu führte, dass der Preis zwar nicht entzogen wurde, aber die Preisverleihung nicht wie geplant auf der Buchmesse stattfand. Die Vorwürfe des Taz-Journalisten wurden von vielen Seiten überzeugend entkräftet. Mehrere jüdische Autorinnen lasen auf der Buchmesse spontan aus dem Buch Schiblis. Aber zurück zu Dodua Otu. Der Fall zeigt einmal mehr, dass die Stimmung enorm aufgeheizt ist und die Nerven blank liegen. Klar sollte uns allen sein, wer sich wahllos gegen alles richtet, was aus Israel kommt, ist tatsächlich anti-israelisch, wenn nicht sogar antisemitisch. Wenn es um BDS und Solidaritätsbekundungen mit Gaza geht, sollten wir sehr genau hinschauen, wer sich wann und wie äußert. Reflexartig Antisemitismus zu unterstellen, hilft allerdings niemandem. Wenn alles, was im Entferntesten als Provokation gelten könnte, vorschnell abgesagt und zum Schweigen gebracht wird, dann hat das fatale Folgen und es wird sehr still und sehr langweilig im Kulturbetrieb. Denn, und mit diesen Worten zitiert Sharon Dodua Otu in ihrem Schreiben Peter Weiß, um die Wahrheit zu finden, muss man diskutieren.
Zu den Vorwürfen gegen Sharon Dodua Otu. Das war ein Kommentar von Stefanie von Oppen. Und jetzt zu anderen literarischen Ereignissen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Eine wilde Partynacht.
Hey, noch ein kleiner Absacker.
Ich krieg nichts mehr runter.
Nein! Pierre!
Pierre, vom Erfolg verwöhnter Schriftsteller, stürzt betrunken aus dem Fenster, ist schwer verletzt. Im Film Auf dem Weg, jetzt im Kino zu sehen. Aus dem Koma erwacht, fasst Pierre einen Beschluss.
Vom Mercantour im Südosten aus laufe ich zum Zentralmassiv. Dann werde ich nach Nordwesten abbiegen und natürlich die Loire überqueren, bis ans Meer.
Pierre, das ist der Wahnsinn.
Wenn ich das nicht mache, drehe ich hier durch.
Du weißt, was du tust, ja?
Grundlage des Films ist der Bestseller Auf versunkenen Pfaden von Sylvain Tesson. Der französische Autor wanderte nach einem schweren Unfall von der Provence bis in die Normandie, 1300 Kilometer.
Wer hier hinzieht, will erst mal wissen, ob es schnelles Internet gibt. Erst dann fragen sie nach Schule, Kita und sowas alles.
Stadtflüchtlinge.
Ja, genau.
Auf dem Weg, der Film von Denis Imbert, jetzt im Kino. Das Werk von Franz Kafka, der 1924 starb, hat nicht nur Literaten aus aller Welt, sondern auch die Kunst beeinflusst. Eine Ausstellung in München verschränkt bildende Kunst von Jeff Wall, Andreas Gursky oder Louise Bourgeois mit der Literatur Franz Kafkas, Gregor Samsa aus Die Verwandlung, der Landvermesser K. aus Das Schloss oder Josef K. aus Der Prozess. Kuratorin Elena Perenia.
Paula Rego, Louise Bourgeois und Germaine Rochet, das sind drei großartige Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, die vorführen, was es bedeutet, Scham zu fühlen, die Identität als etwas, was ständig in Frage gestellt wird. Wir gehen da von der Verwandlung aus, aber es geht ja nicht um die Verwandlung eines Gregor Samsa in einem Käfer, sondern darüber hinaus geht es um dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören.
Kafka 1924. Die Ausstellung ist bis zum 11. Februar in der Villa Stuck in München zu sehen.
Was mich zornig macht, ist der hohe Preis, den wir dafür zahlen, beziehungsweise die Natur dafür bezahlt.
Sagt der Journalist und Buchautor Bartholomäus Grill über die Landwirtschaft. Er ist in Bayern auf einem nachhaltig bewirtschafteten Bauernhof aufgewachsen und lebt heute in Südafrika. In seinem Buch Bauernsterben, aus dem er heute in Regensburg liest, setzt er sich mit der modernen Landwirtschaft auseinander.
Die industrielle Landwirtschaft braucht ungefähr 70% des Wassers weltweit. Sie verursacht ungefähr 25% der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen. Sie vergiftet das Wasser, verseucht die Böden. Und ein extra Kapitel ist dann eben die Massentierquälerei in der Massenviehhaltung.
Bauernsterben. Die Lesung mit Bartholomäus Grill heute um 19.30 Uhr beim Bayerischen Bauernverband in Regensburg, morgen in Wasserburg.
Zu jedem Monatsbeginn veröffentlichen wir sie. Unsere Sachbuch-Bestenliste mit 10 herausragenden Titeln. Heute früh hat unsere Lesart-Kollegin und Jurorin Kim Kindermann sie im Programm vorgestellt. Auf Platz 3 die US-amerikanische Historikerin Lorraine Daston. Sie hat ein Buch über Regeln geschrieben und wir hören von Kim Kindermann jetzt, warum das klasse ist.
Regeln sind ja seither total notwendig. Jede Gesellschaft hat sie, braucht sie. Aber es zeigt sich in diesem Buch ganz schnell, so einfach ist das eben nicht. Denn was sind Regeln ohne Vorbilder, ohne Abwägen, ohne Regelbrust? Und wir tasten uns hier vor. immer mehr in Bereiche. Und da ist zum Beispiel das Leben im Kloster. Das ist ja streng reglementiert. Aber ist es nicht der Abt, fragt die Autorin, der bestimmt, wie die Regeln befolgt werden, wie sie ausgelegt werden? Und es ist wirklich herrlich, wie dezidiert diese ehemalige Direktorin des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte sich an den Regeln abarbeitet. Zum Schluss sagt sie selbst, es gibt übrigens keine Regel, die uns bei der Diskussion über Regeln helfen kann. Und das ist wirklich sozusagen das Buch, das wir brauchen, wenn wir uns immer wieder sagen, ja, so muss es sein.
Kim Kindermann über Platz 3 unserer aktuellen Sachbuch-Bestenliste für Dezember. Das Buch von Lorraine Desten, Regeln heißt es schlicht und ist auf Deutsch im Surkamp Verlag erschienen. Die ganze Liste finden Sie natürlich auf deutschlandfunkkultur.de. Und wir machen gleich weiter mit der nächsten interessanten Neuerscheinung.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Und da geht es heute um das Miteinander, über das Zusammenleben einer gespaltenen Welt. So lautet der deutsche Titel des neuen Buches von Farhan Zamanami. Er ist Anthropologe, gebürtiger Kanadier, der jetzt in Großbritannien lehrt. Und unser Kritiker, das ist Marco Martin im Studio. Ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Schon der Titel in einer gespaltenen Welt annonciert ja, dass es um das Miteinander nicht gut bestellt ist, Herr Martin. Welche Probleme, Gefahrenlagen hat denn den Autor dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben?
Ja, ich glaube, um das Miteinander war es nie gut bestellt und die Welt war immer gespalten. Was gewachsen ist, und ich sehe das mal positiv in der gleichen Gestimmtheit wie der Autor, ist vielleicht die Sensibilität dafür, dass das Gespaltensein nicht natürlich ist und auch nicht gut ist und man etwas dagegen tun kann. Und er tut es mit dem Wissen und mit der Kenntnis des Anthropologen, der die These hat und aber nicht nur die These, sondern empirisch beglaubigt, auch lebensweltlich grundiert, dass vieles, was wir konstruieren als der andere oder die Gemeinschaft, ja natürlich wirklich eine Konstruktion ist. Und wenn es eine Konstruktion ist, kann sie sich auch auflösen lassen, lassen sich Brücken bauen, sind Identitäten auch erkennbar als fluide. Also es ist nichts in Stein gemeißelt. Und wie gesagt, es bleibt nicht bei der These, sondern er hat sich in dem Londoner Vorort Kilburn, wo auch Zadie Smith herkommt, in den einzelnen Communities, in der multiethnischen und auch multireligiösen Realität dieser Zeit umgeschaut.
Und was findet er da?
Er findet natürlich das Gespaltene, das ist klar, da muss man ja keine Lupe nehmen, aber er findet eben auch nicht so knapp Menschen, die sich damit nicht abfinden, die Nachbarschaftsinitiativen schaffen, zum Beispiel auch Menschen aus Einwanderer-Communities, zum Beispiel aus der somalischen Einwanderer-Communities, die auch nicht homogen sind, sondern auch damit fremdeln, wie vieles clan-strukturiert ist. Es gibt da das Beispiel einer Frau, ein sehr mutmachendes Beispiel, die aus dieser Clan-Struktur ausbricht, von den Frauen, die nicht ausbrechen, erstmal geschnitten wird und die dann allerdings nach ihrer Heirat und nach ihrer Scheidung Skills entwickelt, Social Skills, wie man Behördengänge macht, ganz alltagspraktisch, und plötzlich ist sie eine gefragte Gesprächspartnerin. Und dieses Alltagspraktische macht einen Großteil des Buches aus und ist auch eine Qualität dieses Buches. Mhm.
Aber das heißt sozusagen, er sieht sich soziale Strukturen an in dieser Umgebung, von der Sie gerade erzählen, also in Großbritannien, in London, und entwirft daraus eine Philosophie des guten Miteinanders?
So kann man das sagen. Es sind ja auch nicht nur die sozialen Strukturen, sondern die psychosozialen Strukturen. Das Einkommen erklärt ja nicht alles. Das ist ja auch das Mindset. Und er beschreibt dann, wie Projektionen wirken, dass man im anderen auch wirklich nur den radikal anderen sieht und wie sich das dann spiegelt und verhärtet. Und was er dann als Rekurs hat, ist das genaue Hinschauen, ist die Empathie, ist allerdings auch das Regelwerk der liberalen Moderne und der republikanischen Werte. Also es ist kein Liberalismus-Bashing, wie es ja von Ultrarechts und auch von der Woken-Linken sehr gern betrieben wird, sondern er schaut hin, wo der Liberalismus mit seinem Versprechen der Gleichheit beim Wort genommen werden kann. Und auch wie der Republikanismus auch mehr ist als das Pläscherne, sondern auch Möglichkeiten hat, wenn man gewitzt ist und guten Willen, Inklusion wirklich lebenspraktisch dann ins Werk zu setzen.
Aber gibt es da nicht auch Probleme? Ich meine, Liberalismus, Republikanismus, oft in migrantischen Communities, gibt es da ganz andere Auffassungen davon?
Ja, das finde ich eben auch. Und Das findet der Autor vielleicht auch, er erwähnt es nur mit kaum einer Zeile. Und da setzt die Kritik an, nicht, dass etwas schön geredet wird, sondern dass ein großer, weißer Elefant im Raum ist oder mehrere Elefanten. Es sind ja auch nicht nur migrantische Milieus, die in sich verkapselt sind. Es sind auch die Milieus von Rassisten, von Ressentiment geplagten oder ihr Ressentiment züchtenden Menschen, die sogenannt autochthon sind. Und all diese Menschen, die natürlich von miteinander überhaupt nichts halten, die kommen da nicht vor. Und man fragt sich dann schon, wie ist ein Miteinander zu bewerkstelligen, wenn man natürlich Communities hat, ob nun migrantisch oder autochthon, die sich diesen Miteinander verweigern. Und wie schafft man dann auch das Miteinander zu schützen? Im wahrsten, robusten Sinn. Und da sehe ich die große, große Leerstelle dieses ansonsten so lesenswerten guten Buchs.
Miteinander über das Zusammenleben einer gespaltenen Welt. Das Buch von Farhan Zamanami, jetzt auf Deutsch im Hansa Verlag erschienen. Übersetzt von Ulrike Kretschmer mit 368 Seiten für 28 Euro. Uns hat den Mann Marco Martin vorgestellt. Ich danke Ihnen dafür. Alle Angaben, auch die Besprechung von Marco Martin, lesen Sie bequem nach im Netz auf deutschlandfunkkultur.de.